Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 13. Juli 2021, gleich dem 22. Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Menschenrechte US-amerikanischer Art im Beispiel Iraks. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, wir nähern uns Ende der Wiener Gespräche. Iran verurteilt anti-iranische Äußerungen des NATO-Generalsekretärs. Zarif verurteilt inakzeptables Vorgehen des slowenischen Ministerpräsidenten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Wir nähern uns Ende der Wiener Gespräche. Das iranische Außenministerium betonte, dass die US-Sanktionen effektiv aufgehoben werden müssen und sagte, dass man angesichts der erzielten Fortschritte sagen könne, dass wir kurz vor dem Ende der Wiener Gespräche stehen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh hat am Montag gegenüber Reportern in Teheran erklärt, einige ungelöste Probleme bleiben, aber das, was wichtig ist, ist, dass das Gewicht der gelösten Probleme viel größer ist als das der ungelösten. Khatibzadeh fügte hinzu, sowohl die umfangreichen Texte, die zur Wiederbelebung des JCPOA verfasst wurden, als auch die unvollendeten Abschnitte haben einen klaren definierten Status, der die Unterschiede deutlich macht. Er stellte fest, in Wien erkennen alle Delegationen an, dass relativ gute Fortschritte erzielt wurden und sind sich einig, dass es ihnen ernst ist, den Weg fortzusetzen und eine Einigung über die Wiederbelebung des JCPOA zu erzielen. In dieser Hinsicht sind sie sich jedoch auch klar darüber, dass einige Schlüsselfragen von den Verantwortlichen in den Ländern angegangen werden müssen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erinnerte, in Iran ist man sich einig, dass erstens die US-Sanktionen effektiv aufgehoben werden müssen und zweitens Forderungen zu außervertraglichen Themen nichts mit diesem Abkommen zu tun haben. Es wurde wiederholt erklärt, dass die Islamische Republik Iran ihre Verpflichtungen wieder voll umsetzen wird, sobald das Atomabkommen vollständig von allen Vertragspartnern eingehalten wird. In Wien laufen seit Wochen Gespräche zur Fortsetzung des internationalen Atomabkommens mit Iran, JCPOA. Nach 6 Runden nähern sich die Gespräche nun dem Ende. Bei der letzten Sitzung der gemeinsamen JCPOA-Kommission bekräftigten die Delegationen ihre Entschlossenheit, die Gespräche fortzuführen, um Lösungen für einige noch nicht gelöste Fragen zu finden. Am Ende der 6. Runde der Wiener Gespräche beschlossen die Vertreter Irans und der G4+1-Länder, die Verhandlungen zu vertragen, um zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückzukehren, da verbliebene Differenzen noch überwunden werden müssen. Seit Beginn der Wiener Verhandlungen besteht Teheran darauf, dass zunächst alle Sanktionen nachprüfbar aufgehoben werden, bevor die Islamische Republik Iran ihre Reduzierungsmaßnahmen rückgängig macht. Iran verurteilt anti-iranische Äußerungen des NATO-Generalsekretärs. Die iranische Botschaft in Brüssel hat am Montagabend die anti-iranischen Äußerungen von Jens Stoltenberg, dem Generalsekretär der NATO, während eines Treffens mit dem Außenminister des zionistischen Regimes scharf verurteilt. Die Botschaft der Islamischen Republik Iran erklärte, dass abgesehen von der Respektlosigkeit, die für solche Äußerungen erforderlich ist, der Empfang des Vertreters eines Regimes, das weder den Atomwaffensperrvertrag NPT noch ein anderes internationales Abrüstungsabkommen unterzeichnet hat, nicht dazu beitragen wird, die angebliche Glaubwürdigkeit des NATO-Generalsekretärs zu erhöhen. Weiter hieß es in der Erklärung der iranischen Botschaft, dass die Äußerungen des NATO-Generalsekretärs irreführend und unverantwortlich seien und Iran-Vertragspartei des Atomwaffensperrvertrags und des Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen sei und diese vollständig umsetze. Abschließend betonte die Botschaft der Islamischen Republik Iran, dass es eine unbeschreiblich bittere Ironie sei, dem Vertreter eines Regimes zur Seite zu stehen, das nicht nur die internationalen Gesetze und grundlegenden Menschenrechte verletze, sondern auch den NPT-Vertrag und die Abrüstungsabkommen lächerlich mache. Das zionistische Besatzerregime ist der einzige Besitzer von Atomwaffen in der westasiatischen Region. Verschiedenen Berichten zufolge verfügt es über etwa 300 Atomsprengköpfe, welche die gesamte Welt zerstören könnten. Das israelische Besatzerregime hat sich mit Unterstützung der USA und westlicher Länder bisher geweigert, den Atomwaffensperrvertrag NPT zu unterzeichnen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wiederholte seine Vorwürfe gegen Iran am Montag bei einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid in Brüssel, während er die Verbrechen des zionistischen Regimes und dessen Weigerung zum NPT-Beitritt und zu Abrüstungsabkommen ignorierte. Mit unbegründeten und lächerlichen Erklärungen beschuldigte Stoltenberg Iran, seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA-Atomabkommen und der UN-Sicherheitsresolution 2231 nicht nachzukommen. Die haltlosen Äußerungen des NATO-Generalsekretärs gegenüber Iran werden gemacht, während die internationale Atomenergiebehörde IAEA wiederholt Teherans Engagement für den JCPOA und den friedlichen Charakter der iranischen Nuklearaktivitäten betont hat. Zarif verurteilt inakzeptables Vorgehen des slowenischen Ministerpräsidenten. Der iranische Außenminister verurteilte gestern bei einem Telefongespräch mit dem hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, das inakzeptable Vorgehen des slowenischen Ministerpräsidenten Janez Janša bei der virtuellen Versammlung mit der Munafirin-Terrorgruppe. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat am Samstag bei einem Telefonat mit dem hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik der EU diesen aufgefordert, den Standpunkt der EU zu klären, nachdem der Ministerpräsident von Slowenien, das derzeit den Vorsitz im Rat der Europäischen Union für 6 Monate innehat, am Samstag an einem virtuellen Treffen der terroristischen Munafirin teilgenommen und sich mit Übertreibungen gegen Iran geäußert hatte. Der EU-Außenbeauftragte bedauerte diesen Vorfall und sagte, dass die Äußerungen des slowenischen Ministerpräsidenten bei diesem Treffen in keiner Weise die Position der EU bei den Beziehungen zur Islamischen Republik Iran widerspiegeln. Josep Borrell fügte hinzu, dass die Position der EU auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs nur vom Ratspräsidenten Charles Michel und auf der Ebene der Minister nur vom Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik der EU zum Ausdruck gebracht werden und dass die Worte des slowenischen Ministerpräsidenten Janez Janša in keiner Weise innerhalb der EU geäußert wurden. Der slowenische Botschafter in Teheran wurde am Sonntag ins iranische Außenministerium einberufen und ihm der starke iranische Protest gegen das Verhalten des slowenischen Ministerpräsidenten übermittelt, und die slowenische Regierung wurde aufgefordert, so schnell wie möglich das Verhalten ihres Ministerpräsidenten zu erläutern. Daraufhin werde Iran seine notwendigen Maßnahmen bekannt geben. Irak. Mindestens 80 Tote bei Großbrand in einem Krankenhaus. Bei einem Großbrand auf einer Corona-Station eines Krankenhauses in der südirakischen Stadt Nasiriya in der Provinz Dirar sind am Montagabend mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die Gesundheitsbehörde der Provinz Dirar am Dienstagmorgen mit. Zeugen berichteten, das Feuer sei durch die Explosion einer Sauerstoffflasche ausgebrochen. Unter den Opfern sind den irakischen Medien zufolge 5 Krankenhausmitarbeiter, 2 Krankenschwestern, 3 Frauen und ein Mitarbeiter des irakischen Innenministeriums, möglicherweise ein Wachmann des Krankenhauses. Die Suche nach Opfern dauert an. 16 Patienten hätten aus der brennenden Station gerettet werden können, hieß es. Der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kasemi hielt eine Dringlichkeitssitzung mit mehreren Ministern und Sicherheitsverantwortlichen ab, um die Ursachen für den Brand zu untersuchen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Das irakische Parlament tagt heute ebenfalls zur Untersuchung des Unglücks. Erst im April 2021 hatte es in der irakischen Hauptstadt Bagdad einen verheerenden Brand in einer Corona-Klinik gegeben, bei dem 82 Menschen starben und 110 weitere verletzt wurden. Der damalige Gesundheitsminister Hassan al-Tamimi trat in Reaktion auf die Brandkatastrophe, als deren Ursache falsch gelagerte Sauerstoffflaschen ausgemacht wurden, zurück. Kairo. Parlament stimmt Entlassung von Mitarbeitern, die Muslimbruderschaft angehören, zu. Das ägyptische Parlament hat am Montag einem Gesetzentwurf zur Entlassung von Regierungsmitarbeitern, die der Muslimbruderschaft angehören, zugestimmt, um die Regierung von Unterstützern der Muslimbruderschaft zu säubern. Diesem Gesetzentwurf zufolge soll jeder Regierungsangestellte, der sich als Mitglied der ägyptischen Muslimbruderschaft erweist, entlassen werden. Der Beschluss des ägyptischen Parlaments steht im klaren Widerspruch zur ägyptischen Verfassung, die besagt, dass es keine Unterscheidung zwischen Bürgern aufgrund politischer Zugehörigkeit oder aus anderen Gründen gibt. Der Gesetzentwurf wurde im Juni letzten Jahres von Ali Badr, einem ägyptischen Abgeordneten, zusammen mit 10 weiteren Parlamentsabgeordneten vorgelegt. Die der Regierung des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi nahestehende Justiz hat in den letzten Jahren viele Mitglieder der Muslimbruderschaft wegen erfundener Anschuldigungen zum Tode oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Al-Sisi hatte 2013 den ehemaligen Präsidenten Mohammed Morsi durch einen Militärputsch gestürzt. Al-Sisi war damals Verteidigungsminister. Er verfolgt seit seiner Machtübernahme in Ägypten 2014 mit Unterstützung des Westens eine Politik der Unterdrückung der Opposition. In den letzten Monaten haben viele internationale Institutionen und Menschenrechtsorganisationen vor al-Sisis Vorgehen im Bereich der sozialen und politischen Freiheiten und Menschenrechtsverletzungen in Ägypten gewarnt. Amnesty International hat kürzlich in einer Erklärung bekannt gegeben, dass es in Ägypten unter der Präsidentschaft von Abdel Fattah al-Sisi zu Menschenrechtsverstößen kommt. Taliban. Türkei muss Afghanistan verlassen. Die Taliban haben die Türkei aufgefordert, genau wie die anderen NATO-Mitgliedstaaten, ihre Soldaten aus Afghanistan abzuziehen. Laut Tolut News berichtete Taliban-Sprecher Sohail Shahin am Montag, die Türkei solle als Mitglied der NATO ihre Truppen gemäß dem am 29. Februar 2020 mit den USA unterzeichneten Abkommen aus Afghanistan abziehen. Der Taliban-Sprecher fügte hinzu, die Türkei ist ein islamisches Land und Afghanistan hat historische Beziehungen zu ihr und wir hoffen, auch nach der Bildung der neuen Regierung starke und positive Beziehungen zur Türkei zu haben. Mit dieser Stellungnahme haben die Taliban faktisch auf das jüngste Angebot der Türkei reagiert, den Flughafen Kabul durch ihre Streitkräfte zu sichern. Laut Reuters hat Ankara Washington bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister im Mai vorgeschlagen, dass türkische Truppen den Flughafen Kabul sichern und in Afghanistan bleiben könnten. Unterdessen ziehen die USA und ihre Verbündeten ihre Truppen aus Afghanistan ab. Am 14. April 2021 kündigte US-Präsident Joe Biden an, die US-Truppen ab Mai aus Afghanistan abzuziehen und den Prozess bis zum 11. September 2021 abzuschließen. Mit dem Abzug ausländischer Truppen aus Afghanistan hat eine neue Runde von Taliban-Angriffen im Land begonnen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 24 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 34 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Afghanistan steht vor einem weiteren geschichtlichen Umbruch. Noch knapp 1000 US-Soldaten stehen in Kabul, um die amerikanische Botschaft zu schützen. Das ist das unrühmliche Ende einer knapp 20-jährigen Besatzung, die allein die amerikanischen Steuerzahler mit 2 Billionen US-Dollar belastet hat. Die Frage ist nun, ob die drohende Bürgerkriegsphase am Hindukusch ähnlich langwierig und verlustreich wird wie nach dem Abzug der Sowjets Ende der 80er Jahre. Darüber sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, der enge Beziehungen in Afghanistan unterhält. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Hörstel, lassen Sie uns etwas auch auf die militärische Lage am Hindukusch eingehen. Und da lassen Sie mich hier einen Satz vom Präsident Joe Biden wiedergeben, der jetzt kürzlich, glaube ich, gestern im Weißen Haus gesagt hat, die 75.000 Taliban werden niemals die rund 300.000 Streitkräfte besiegen.
Ja, Sie hören mich wieder lachen. Das ist so ein Witz. Wo sind diese 300.000, Herr Präsident Biden, ja? Sie kommen nicht mal auf 50.000, wenn Sie nachprüfen wollen, wo die sind. Das ist meine Antwort dazu. Das ist schon seit 15 Jahren so, ja. Da geht gar nichts in dieser afghanischen Armee. Und die Taliban natürlich, die können auf eine deutlich größere Truppe zurückgreifen, weil sie sich mit örtlichen Milizen und anderen von Fall zu Fall einigen können. Es gibt natürlich auch die gegenläufige Bewegung, dass jetzt einige Warlords, insbesondere die, die durch Drogen reich geworden sind, und Drogen sind den Taliban immer noch ein Dorn im Auge. Bevor die internationale Allianz kam, haben die Taliban sozusagen die Heroinproduktion auf einige hundert Tonnen heruntergedrückt. Und die ist erst wieder aufgeblüht, als die CIA im Land war. Das sind die Dinge. Und militärisch sieht das eben so aus, dass die einzelnen Truppenteile untereinander nicht gut agieren, sehr wenig Koordination, ganz übel wenig Nachschub. Wie viel Provinzhauptstädte und Distrikthauptstädte sind verloren gegangen, weil die paar verbliebenen Truppen, die noch kämpfen wollten, die anderen rennen ja gleich weg, beim ersten Schuss schon, weil die keinen Nachschub bekamen. Und dann klappt die Luftunterstützung nicht. Und solche Dinge hört man immer wieder. Ich habe letzte Nacht intensiv in der New York Times herumgelesen. Die hatte sozusagen die beste Berichtsdichte. Die schreiben am allermeisten aus dem Land. Die Hälfte davon ist Propaganda. Aber ich kenne mich ja mit dieser Propaganda inzwischen so intim aus, dass ich ganz gut zwischen den Zeilen lesen kann und weiß ja, wie die Dinge in Afghanistan funktionieren und wie ich sie selber erlebt habe. Ich war ja 2019 auch zum letzten Mal in Kabul. Das sind, und habe Hekmat Yar besucht, nebenbei gesagt, und die Taliban. Das sind so Dinge, die wir einfach klar machen müssen. Der größte Teil der Truppe steht auf dem Papier, lieber Präsident Joe Biden. Und der kleinere Teil, den man noch, ich will mal sagen, mit einem militärischen Anzug irgendwo zum Antreten versammeln kann, davon kann man die Hälfte schlicht vergessen. Und dann gibt es noch Elitetruppen. Wenn man die verlegt, dann kann man tatsächlich ein paar Stunden Ruhepause bekommen. Ich will Ihnen nur eine Kleinigkeit erzählen, die an der tadschikischen Grenze jetzt in den letzten Stunden passiert ist. Da haben die Taliban angegriffen, die Grenzposten. Das machen sie überall. Die sichern erstmal die Außengrenzen Afghanistans. Und die haben inzwischen mehr als 2/3 der Grenze zwischen Afghanistan und Tadschikistan besetzt. So, jedenfalls haben die da angefangen zu kämpfen und daraufhin sind an einem Nachmittag 1000 afghanische Soldaten nach Tadschikistan reingelaufen, in wilder Flucht vor den Taliban. Daraufhin musste Tadschikistan 20.000 Mann sofort an die Grenze beordern, um das Chaos, das da entsteht, in irgendeiner Form einzudämmen. Das ist die Realität. Der eine wichtige Handelsstützpunkt Islam Kala nach Iran in Irland war jetzt stundenweise in der Hand der Taliban. Ich habe keine neuen Erkenntnisse, ob es der Regierungstruppe gelungen ist, das zurückzuerobern. Ich glaube nicht, sonst hätten wir bestimmt längst begeisterte Meldungen in der westlichen Presse. Also das sind die Dinge, um die es da tatsächlich geht. Den Taliban kann sich keine geordnete Macht, die aus Afghanen besteht, in Afghanistan entgegenstellen. Und die Ausländer haben sich ja, wie erklärt, alle zurückgezogen. Allein das war ja schon im Grunde ein Ding für die Geschichtsbücher. Da ist also diese riesige Airbase Bagram bei Kabul mit zwei Landebahnen. Da waren bis zu 30.000 Soldaten untergebracht, ja, auf dem Höhepunkt des westlichen Einsatzes. Und ähnlich war es zu Zeiten der Sowjetunion. Dann haben sie die Amerikaner in einer Nacht- und Nebelaktion vor einigen Tagen aus Bagram zurückgezogen und haben sich so unsicher dabei gefühlt, dass sie es vermieden haben, den afghanischen Partnern zu sagen, dass sie weg sind. Da haben die aber einiges liegen lassen, auch Laptops und sowas. Bevor die afghanischen Truppen das gemerkt haben und die Kommandeure, dass die Amis weg sind aus Bagram, hatten schon die ersten Plünderer die ersten Laptops geklaut. Das ist die Lage. Das können Sie in der New York Times nachlesen. Das ist ja nun nicht wirklich gerade ein Ruhmesblatt für die amerikanisch-afghanische Zusammenarbeit. Und so ist das. Und was Joe Biden macht, ist einfach, das kenne ich schon, so war es immer mit Afghanistan, unglaublicher Propagandamüll, der steht auch in unseren Zeitungen, was sie da für Unsinn schreiben. Ich habe gestern darüber berichtet. Süddeutsche Zeitung beendet einen Beitrag über die militärischen Aussichten in Afghanistan mit dem Zitat einer 21-jährigen Studentin aus Kabul, die sagt, die afghanische Armee wird ihr Vaterland verteidigen. Oh ja, ja. Das ist dann die Art von Pressearbeit, die wir haben. Das macht man nur, um der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen, auch im Westen. Und so zu tun, als hätte man irgendetwas voreinander gebracht in diesem Land. Das ist eben besonders traurig. Aber ich verweise einfach auf die verdienstvollen und auch über 3 Jahre prozessual erkämpften Veröffentlichungen der Washington Post über die Arbeitsleistung von SIGAR, ne? Special Inspector General on Afghanistan Recovery, eine amerikanische Institution mit zig Millionen Dollar Budget. Was die veröffentlicht haben, ist absolut deckungsgleich mit dem, was ich sage und geschrieben habe. Und es ist verdienstvoll, dass die Washington Post sich dieser Mühe unterzogen hat, 3 Jahre lang auf Grundlage des Freedom of Information Act, dieses Informationsfreiheitsgesetzes in den USA zu prozessieren, um aus dieser verdammten Washingtoner Verwaltung endlich mal die Tatsachen rauszukriegen. Und da kann man sehen, dass alles, was die amerikanische Regierung geredet hat, weniger unter Trump, muss man sagen, aber unter seinem Vorgänger Obama und jetzt unter Joe Biden, dass das eben Müll ist, leider Gottes, Propagandamüll. Davon muss man ausgehen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass aus Washington Propagandamüll kommt, nicht wahr?
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran! Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und mit einem herzlichen Gruß an unsere lieben Hörerfreunde. In unserer heutigen Sendung wollen wir Ihnen das kleine schöne Dorf Candelus vorstellen. Eine prächtige grüne Perle inmitten vieler hoher Wälder der Provinz Mazandaran, eine faszinierende fruchtbare Ortschaft in der Region Kujur im Elburz-Gebirge. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Candelus liegt 75 Kilometer südöstlich der Stadt Nushahr. Nushahr, am Kaspischen Meer gelegen, befindet sich in einem Tal der Elburz-Gebirge und liegt 1650 Meter über dem Meeresspiegel. Die Einwohner sprechen auf Mazandaranisch oder Kujurisch. Candelus hat eine dichte Struktur, die Gassen sind ineinander gelegen und gepflastert. Die alten Häuser sind meistens zweistöckig mit einem Satteldach, das mit Ton bedeckt ist. Die Lehmmauern, die kleinen Balkons, Holzfenster und die einfache Architektur machen das Dorf noch schöner. Zur Errichtung der alten Bauten wurde Steine, Lehm, Ziegel und Holz als Baumaterial verwendet. Die neuen Häuser aber bestehen aus Zement, Gips, Ziegeln, Blöcken sowie Balken. Nach Statistiken des Jahres 2006 leben in dieser Gegend 2500 Einwohner. Im Winter reduziert sich die Bevölkerungszahl und im Sommer steigt sie an, weil das Dorf wegen seines guten, angenehmen Klimas als ein Sommerquartier gilt. Das Einkommen der Dorfbewohner stammt aus der Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei. Ein Teil der Menschen in Candelus beschäftigt sich mit Dienstleistungen und Handarbeiten. Zu den Hauptprodukten der Landwirtschaft gehören Weizen und Gerste, Äpfel, Pfirsiche und Walnüsse. Die traditionelle Vieh- und Geflügelzucht wird in diesem Ort immer noch betrieben. Manche der Bewohner beschäftigen sich neben ihren landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch mit Handarbeiten, wie dem Stricken von Strümpfen oder der Herstellung von Filzteppichen. Früher wurden in dieser Ortschaft sogar kleine oder raue zweiseitige Teppiche sowie Decken, Laken, Holz- und Materialarbeiten produziert. Das angenehme Klima und die geografische Lage des Dorfes sind auch Grund für die Zucht von Blumen und Heilpflanzen. So gehören Heilkräuter zur Einkommensquelle der Menschen in Candelus, die bei besonderen Anlässen, wie auch die anderen Dorfbewohner der Provinz Mazandaran, traditionelle Kleidung tragen. So ziehen die Frauen weite Röcke, Kleider und eine Weste an und tragen ein Kopftuch. Nach archäologischen Funden ist das Dorf Candelus historisch gesehen 3000 Jahre vor Christus entstanden. Es hat schon diverse Zivilisationen in unterschiedlichen historischen Epochen erlebt und birgt Zeichen der vorchristlichen Zivilisation sowie der iranischen Kultur vor und nach dem Islam in sich. Man kann dort zoroastrische und manichäische Gräber und Friedhöfe sehen und auch antike Geschirrteile und Objekte wurden hier und da gefunden, die von der glänzenden Kultur dieser Region in Mazandaran zeugen. Nasreddin Shah, der Herrscher der Qajaren, erwähnte in seinem Tagebuch auch seine Reise, die er in dieses Gebiet gemacht hat. Kamalul Mulk, ein berühmter iranischer Maler, der den Shah auf seiner Reise begleitete, zeichnete ein Gemälde von diesem Dorf, das sich zurzeit im Saheb Gharani Museum befindet.
Das Dorf Candelus, in den schönen Tälern des Elburz-Gebirges gelegen, besitzt einen einzigartigen Ausblick.
die Kräutergärten mit unterschiedlichen Farben, die Obstgärten, die hohen grünen Weiden und das angenehme Klima und nicht zu vergessen die Mineralquellen, all das macht die Ortschaft viel faszinierender und anziehender. Außer natürlichen Attraktionen gibt es hier auch zwei Museen, nämlich das Völkerkunde- und das Heilpflanzenmuseum, die auch ein Grund für die Berühmtheit von Candelus sind. Die Einwohner dieses Dorfes sind sehr liebevoll und gastfreundlich. Es gibt dort auch ein zweistöckiges, etwa 400 Quadratmeter großes Kulturzentrum namens Candelus, das an einem Berghang errichtet wurde. Jedem Besucher sticht beim Betreten des Gebäudes sofort eine Inschrift ins Auge, auf der steht, weshalb das Kulturzentrum entstanden ist und die als Dokument anzusehen ist für die antiken Gegenstände, die es in der Ortschaft gilt. Das Zentrum wurde von Ingenieuren geplant und mit Hilfe der einheimischen Bewohner gebaut, um die Kultur dieser Gegend den Touristen vorstellen zu können. Die Objekte, die im Kulturzentrum Candelus aufbewahrt werden, sind in verschiedene Gruppen unterteilt worden. Gestrickte oder gewebte Materialien, dörfliche Bekleidung und Juwelen, Statuen, traditionelle und kaffeehäusliche Gemälde, Metall- und Holzgegenstände, Keramik und Porzellangeschirr sowie Instrumente aus dem Dorf, die auf eine 2000 Jahre zurückliegende Epoche vor Christus zurückgehen bis hin zu Rajarenzeit. In dieser Schatzkammer werden auch handgeschriebene Dokumente und Bücher, Koranbände, Gedichtsammlungen, Eheverträge und Erlässe aufbewahrt. In jeder Ecke sind Werke zu sehen, die genau beschrieben und ordentlich nebeneinander gereiht wurden. Sie sind sozusagen die Erzähler der Kultur dieser Ortschaft. Eine weitere Sehenswürdigkeit in Candelus ist das Heilkräutermuseum. Das Museum des Landwirtschaftszentrums von Candelus wurde 1986 mit dem Ziel gegründet, Heil- und Duftpflanzen anzubauen, zu produzieren und zu verpacken und auch Aromen und Pflanzöle herzustellen. Dieses Museum hat zum ersten Mal im Land einen botanischen Garten auf einer Fläche von 10 Hektar angelegt, wo etwa 250 kostbare verschiedene genetische Pflanzen gezüchtet werden, deren Produkte man als Exportgüter sogar ins Ausland verschickt. Im Allgemeinen ist das Dorf Candelus gerade wegen seines Völkerkunde- und Heilkräutermuseums, der gebirgigen und sommergebirglichen Attraktionen sowie der Dienstleistungen im Tourismusbereich, aber auch seiner Aufenthaltszentren sehr berühmt geworden. Daher kommen jährlich tausende inländische und ausländische Touristen in das Dorf, um seine Attraktionen zu bestaunen. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass Ihnen die heutige Sendung gefallen hat. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Qasem Afshar mit dem Titel Waqfe Parandeha.
جبه که کمک کنیم، فکری برای بستن زخمای شاب پرد کنیم، واجبه که جلاب بدیم آبی آسمونی را، وقف پرنده ها کنیم دونه ی مهربونی را، دونه ی مهربونی را. پیکر ناز نسترم، بستر سبز و چمن، حیفه که فسوده بشه، حیفه که فسوده بشه. آب زلال چشمه ها، بارون رحمت خدا، حیفه گلالوده بشه، حیفه گلالوده بشه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Menschenrechte US-amerikanische Art am Beispiel Iraks. Weiterhin guten Empfang.
Die Vereinigten Staaten marschierten 2003 in den Irak ein und sind dort seit 18 Jahren direkt präsent. In dieser Sendung geben wir Ihnen im Rahmen der Sendung Woche der amerikanischen Menschenrechte einen Überblick über die Menschenrechtsverletzungen der USA im Irak. Am 20. März 2003 ordnete der damalige US-Präsident George W. Bush den Einmarsch in den Irak an. Die umstrittene Entscheidung kettete beide Staaten bis heute aneinander. Die Regierung von George W. Bush begründete ihren Einmarsch mit Massenvernichtungswaffen im Besitz von Saddam Hussein. Später muss sie zugeben, keine solchen Waffen gefunden zu haben. Die angeblichen Beweisfotos der CIA, die US-Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 dem Weltsicherheitsrat vorgelegt hatte, waren gezielte Fehlinformationen. Eine der Dimensionen der amerikanischen Verbrechen im Irak in den letzten zwei Jahrzehnten ist das Auftreten zahlreicher humanitärer Katastrophen. Genaue Angaben über die Zahl der im US-Irak-Krieg getöteten Menschen gibt es nicht. Einige Schätzungen beziffern die Zahl der Todesopfer auf 1 Million, andere jedoch auf Zehntausende. George W. Bush schätzte die Zahl der Todesopfer im Irak im Jahr 2005 auf mehr als 30.000, aber die Studie des Iraq Body Count bezifferte die Zahl der Todesopfer zwischen 2003 und 2006 auf mehr als 150.000. Andere europäische und amerikanische Berichte, einschließlich Bodycount-Statistiken, beziffern die Zahl der bis 2008 getöteten Iraker auf 87.665 bis 95.687. Darüber hinaus wurden Hunderttausende Iraker durch diesen Krieg verletzt. Nach Angaben des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge wurden bis Ende 2015 4,4 Millionen Iraker in die Flucht getrieben. Gleichzeitig mit dem Beginn der US-geführten Invasion des Irak im Jahr 2003 und dem Sturz Saddam Husseins drangen mehr als 173.000 ausländische Soldaten in den Irak ein, davon 150.000 Amerikaner. Die Vereinigten Staaten haben in den letzten 18 Jahren 14 Militärstützpunkte im Irak errichtet. Margaret Kimberly, eine amerikanische Analystin, schrieb in einem Bericht über die Reflexion der US-Militäraggression auf die amerikanische öffentliche Meinung: Die US-Militärpräsenz im Irak war eine dauerhafte humanitäre Katastrophe in der Geschichte der Menschheit. Tatsächlich war der Tod das einzige Erbe der herrschsüchtigen USA für die Iraker. US-Verhalten, irakische Bürger zu töten und die Menschenrechte zu verletzen, waren eklatante Menschenrechtsverletzungen. Die Prävalenz von Krebs, Leukämie und Kindersterblichkeit in Fallujah war höher als in Hiroshima und Nagasaki nach dem Atombombenabwurf 1945. Die Auswirkungen des Krieges auf irakische Kinder haben im Land auch bittere Szenen geschaffen, die auch zukünftige Generationen betreffen. Der Einsatz von Waffen mit schwach angereichertem Uran und weißem Phosphor im Irak hat insbesondere in Fallujah, der Hauptstadt von Provinz Anbar, zu neugeborenen Insuffizienz und weit verbreiteten Krebserkrankungen geführt. Ahmad Makhlaf Hamad, der Informationsdirektor des Stadtkrankenhauses Fallujah, sagte im November 2020, trotz 16 Jahren Krieg werden in der Stadt Fallujah jedes Jahr mehr als 1000 irakische Kinder wegen des Einsatzes weltweit verbotener Waffen durch das US-Militär mit Behinderungen geboren. Babys werden in Fallujah ohne Augen oder mit nur einem Auge oder mit Organen außerhalb des Körpers oder ohne einen Kopf oder mit zwei Köpfen geboren. Das Abu Ghuraib-Gefängnis löste erstmals internationale Aufregung aus für die Verbrechen, die Saddam Hussein und das Baas-Regime im Irak durch Folter und Hinrichtung von Dissidenten, insbesondere von Schiiten, begangen haben. Aber im Jahr 2004, nach der US-geführten Invasion des Irak, enthüllten Aufnahmen des Gefängnisses, die im 60-Minuten-Programm des US-Staatsfernsehens CBS ausgestrahlt wurden, wonach irakische Insassen vom US-Wachpersonal misshandelt, vergewaltigt und gefoltert wurden, oft bis zum Tod. Delegierte der Hilfsorganisation, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, hatten damals Gefängnisse besucht, Einzelgespräche mit Gefangenen über ihre Haftbedingungen geführt und geprüft, ob die Genfer Konvention eingehalten wird. Als das Rote Kreuz im Jahr 2003 Folterungen im irakischen Gefängnis von Abu Ghuraib feststellte, forderte es die US-Militärbehörden im besetzten Irak auf, diese Praxis zu unterbinden. Doch nichts geschah. Am 7. Mai 2004, über ein Jahr nach dem ersten Gefängnisbesuch, informierte man die Weltöffentlichkeit. Damit bestätigte das unabhängige Komitee des Roten Kreuzes, was zuvor schon der amerikanische Fernsehsender CBS und andere Medien berichtet hatten. Eines der Verbrechen der US-Invasion oder des US-Militärs ist die Zerstörung und der Diebstahl des wertvollen kulturellen Erbes des Irak. Während der Plünderungen nach dem Fall Bagdads erregte beispielsweise der Diebstahl wertvoller historischer Artefakte und Manuskripte aus dem Nationalmuseum von Bagdad mehr Aufmerksamkeit als alles andere. Dieses Museum war eines der 5 wichtigsten Aufbewahrungszentren der Denkmale weltweit. Zunächst dachte man, dass etwa 170.000 Antiquitäten im Museum gestohlen wurden, aber im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass viele der wichtigsten Staatskammern des Museums sorgfältig versiegelt und an einen sicheren Ort gebracht wurden. Über die Plünderung des Bagdad-Museums sagte Paul Szymanski, Professor für Archäologie des Nahen Ostens an der Boston University: Wir haben uns brutal verhalten, wir haben das Gesetz gebrochen, die Schläger haben geplündert und wir haben nur zugeschaut. Iyad Hassan Abhamzeh, Generaldirektor des irakischen Amtes für die Bewahrung von Altertümern, sagte im November 2020: Im ganzen Irak gibt es viele archäologische Stätten, von denen die meisten in den letzten Jahren schwer beschädigt wurden. Das amerikanische Militär habe einige alte und historische Zentren sogar als Militärstützpunkte genutzt, sagte Abhamzeh. Er sprach von der Zerstörung von 80% der Antiquitäten und historischen Zentren des Landes durch das US-Militär und den IS. Eine der unzähligen Folgen des US-Krieges gegen den Irak ist die Bildung von Takfiri-Gruppen in diesem Land. Zu diesem Thema wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, aber das eindeutigste Dokument ist die Aussage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der gesagt hat, der Terrorismus im Irak sei durch die Vereinigten Staaten aus der Taufe gehoben worden. Der Irak wurde nach der US-Invasion 2003 zu einem der Entstehungsorte terroristischer Gruppen. Unter dem Vorwand, gegen die irakischen Massenvernichtungswaffen vorgehen zu wollen, marschierten die USA dort ein. Sie fanden bekanntlich jedoch nie Waffen dieser Art, aber diese US-Invasion machte Takfiri-Gruppen zu einem der Hauptakteure im Sicherheitsbereich und fügte dem Irak schweren materiellen und menschlichen Schaden zu. Die Verbrechen der Takfiri-Gruppen im Irak sind das Ergebnis des amerikanischen Verhaltensmusters in diesem Land. In den Augen vieler irakischer Funktionäre war die Behauptung der USA, den Terrorismus im Zwei-Stromland bekämpfen zu wollen, nur ein Deckmantel, um Widerstandskräfte im Irak zu schwächen. Zweifellos ist eines der offensichtlichsten und wichtigsten Verbrechen der Vereinigten Staaten im Irak die Ermordung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden, General Qasem Soleimani, und des stellvertretenden Chefs der irakischen Volksmobilisierungskräfte Hashdash Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, im Januar 2020. Die USA haben das Verbrechen in der Nähe des Flughafens von Bagdad unter Verletzung der irakischen Souveränität begangen. Nach diesem Verbrechen wurde die Frage des Abzugs der US-Truppen aus dem Irak hierzulande zu einer öffentlichen Forderung, aber die USA sind dieser Forderung bislang nicht gefolgt. Zweifelsohne ist es nicht möglich, die US-Verbrechen im Irak in einigen Seiten, Beiträgen und sogar Sendungen restlos zu beschreiben. Was oben geschildert wurde, war nur ein Bruchteil dessen, was die USA an Verbrechen im Irak in den vergangenen 18 Jahren begangen haben. Jedoch schließen wir diese Sendung ab dieser Stelle ab und sagen Ihnen, liebe Hörerfreunde, alles Gute bis zur nächsten Sendung.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.